Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Am Mikrofon ist Jan Tengeler, herzlich willkommen. Das sind unsere Themen. Gesundheitsrisiko E-Zigarette. Eine neue US-Studie verdeutlicht die Gefahren. Mehr als ein Notruf mit der 116117 sollen Ärzte besser erreichbar sein. Zwischen Untergang und jungem Aufbruch eine Rückschau auf die Klimapolitik 2019 und Klimaschutz in die eigenen Hände nehmen. Die Kampagne German Zero möchte Deutschland klimaneutral machen. Und abschließend im Verbrauchertipp, da geht es heute um Rechte beim Theaterbesuch. Rauchen ist gesundheitsgefährdend. Mit dem Aufkommen der elektrischen Zigarette war die Hoffnung verbunden, dass man nun der Sucht frönen könnte, ohne der Gesundheit zu schaden. Dass das nicht so ganz stimmen kann, haben wohl schon die meisten geahnt und wird jetzt bestätigt. Eine neue Studie der Universität von San Francisco zeigt, dass vom Rauchen der E-Zigaretten ein erhebliches Risiko für Lungenkrankheiten ausgeht. Markus Schuler hat Einzelheiten.
Die im American Journal of Preventive Medicine veröffentlichte Studie analysierte Daten von 32.000 Erwachsenen in den USA, und zwar in den Jahren 2013 bis 2016. Im Fokus Raucher sowohl von Tabak als auch E-Zigaretten. Der Medizinprofessor Stanton Glantz von der Universität von San Francisco. Die Teilnehmer der Studie hatten anfangs keine Probleme mit der Lunge. Wir haben sie über 3 Jahre begleitet. Wir haben dann nach einem Zusammenhang zwischen Vaping und Lungenerkrankungen gesucht. Das Ergebnis? Das Rauchen von E-Zigaretten sorgt laut Studie für ein um 30% erhöhtes Risiko, eine chronische Lungenerkrankung zu bekommen. Die Forscher haben auch herausgefunden, die Gefahr ist bei Erwachsenen am größten, wenn sie gleichzeitig normalen Tabak rauchen und E-Zigaretten konsumieren. Das kommt relativ häufig vor, und zwar dann, wenn Tabakraucher vom Zigarettenqualm loskommen und auf E-Zigaretten umsteigen wollen, aber dann doch nicht von der Tabakzigarette lassen können. Laut Stanton Glantz verdoppelt sich dabei das Krankheitsrisiko. Es gehe damit solchen Rauchern schlechter als den reinen Tabakkonsumenten.
If you are a dual user, that is, if you're using cigarettes and e-cigarettes at the same time, these two risks multiply.
Es ist das erste Mal, dass Forscher die Langzeitfolgen von E-Zigarettenkonsum nachgewiesen haben. So viel scheint laut der neuen Studie als gesichert. E-Zigaretten begünstigen Entzündungen und schwächen die Immunabwehr des Körpers. Robert Tarrant, Professor an der Universität von North Carolina in Chapel Hill, pflichtet seinem Kollegen in San Francisco bei. Es sei nun erstmals der Beweis erbracht, dass auch das Vaping, das Verdampfen für chronische Langzeitschäden sorgen könnte, sagte Tarrant dem Radiosender NPR. Die neue Studie liefert einen weiteren Beweis, dass E-Zigaretten unsere Lunge schädigen. Das Verdampfen kann eine Menge anrichten. Es kann Entzündungsprozesse verändern und es sieht danach aus, als senke es unsere Immunabwehr ab. Und das erhöht das Risiko für weitere Infektionen. Mediziner Tarrant meint, nicht nur das Nikotin in den E-Zigaretten sei gefährlich. Auch andere Chemikalien wie Propylenglykol, Glycerin und Aromastoffe könnten die Atemwege schädigen. Und dennoch kommt die Diskussion immer wieder auf das Hauptargument der E-Zigarettenhersteller zurück. Die Wissenschaftlerin Amy Fairchild von der Ohio-Universität ist der Meinung, dass das herkömmliche Verbrennen von Tabak gefährlicher sei als Verdampfen.
There is no question that vaping nicotine is not safe, but it is safer than inhaling.
Dennoch ist eine Folge bald in vielen Städten Kaliforniens sichtbar. In San Francisco und nahezu der gesamten Bay Area ist der Verkauf von E-Zigaretten ab 1. Januar verboten.
E-Zigaretten sind gesundheitsgefährdend, das zeigt eine neue Studie aus den USA, über die Markus Schuler berichtete. Die Nummer 112 kennen wir alle. Damit wird in Notsituationen die Verbindung zu Rettungsdiensten und Feuerwehr hergestellt. Die 116, 117 dürfte dagegen noch nicht so bekannt sein. Damit sollen Patienten einen Ansprechpartner finden, um einen Termin beim Arzt zu bekommen. Die kassenärztlichen Vereinigungen haben jetzt eine Kampagne gestartet, um auf die Nummer aufmerksam zu machen. Und unser Landeskorrespondent in Schleswig-Holstein, Johannes Kulms, war in Kiel dabei. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Nummer 116 117, die gibt es eigentlich schon länger. Was genau ändert sich denn jetzt ab 1. Januar 2020?
Ja, Herr Tengeler, die Nummer, die soll gestärkt werden. Die soll, sagt die Kassenärztliche Vereinigung hier oben in Schleswig-Holstein, eben zur zentralen Nummer für Patienten werden. Das bedeutet, sie wird ab dem 1. Januar rund um die Uhr besetzt sein. Und wer dort anruft, der erhält dann sowas wie eine Ersteinschätzung. Das heißt, es sind keine Mediziner oder Medizinerinnen, die am anderen Ende der Leitung sitzen, aber Fachkräfte. Und die haben dann eben einen Fragenkatalog, der ist bundesweit einheitlich. Und die versuchen dann eben anhand dieses Fragenkatalogs so ein bisschen die Symptome abzuklopfen und dann eben zu sagen, okay, das ist ein Notfall, wir leiten dich zur 112 weiter oder wir schicken den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder aber das ist nicht so akut, da reicht ein Arzttermin in ein paar Wochen, da helfen wir denen, den Termin zu finden. Und die Hauptidee ist jetzt eben ab dem 1. Januar, dass das gesagt wird, die Notaufnahmen sollen entlastet werden, dorthin, wo ja eben viele Patienten gerade am Wochenende oder spätabends gehen, wenn sie Beschwerden haben.
Also nicht direkt zum Krankenhaus laufen, sondern dort erstmal anrufen, tatsächlich rund um die Uhr überall in Deutschland die gleiche Nummer.
Genau, ganz genau.
Was klingt ganz gut, aber die Nummer gibt es ja auch schon länger. Kann das funktionieren? Wie sind die Erfahrungen bisher und wie soll es in Zukunft dann wirklich auch gut laufen?
Ja, das ist die große Frage. Das ist auch heute von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein auch erstmal offen gelassen worden, weil bisher, Sie sagen es ja selber, die Nummer gibt es schon selber. Ich würde sagen, das Hauptproblem ist, sie war zu unbekannt und es ist vielleicht auch eine Frage der Gewohnheit. Es wird jetzt schon seit Monaten Werbung gemacht. Es gibt Kampagnen, die eben die Nummer 116 117 bewerben. Und ja, dann muss man natürlich auch einfach gucken, wird es in Zukunft klappen, wenn ich zum Beispiel über die Nummer einen Termin bekomme bei einem Arzt, vielleicht bei mir in der Gegend, ob ich dann auch wirklich hingehe, weil auch das war in der Vergangenheit ein Problem, dass die Leute einfach den Termin haben ausfallen lassen. Da muss man einfach abwarten, sagt Monika Schliffke, das ist die Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Schleswig-Holstein.
Wir wollen natürlich nicht in die normalen Wege zwischen Haus- und Fachärzten, in die normalen Überweisungswege eingreifen, sondern dies ist ein Zusatzangebot eigentlich mehr für Menschen, die in der Region neu ankommen oder zugezogen sind oder Touristen sind oder ähnliches.
Ja, sagt Monika Schliffke, eben die Vorsitzende der KV in Schleswig-Holstein.
So, trotzdem nochmal nachgefragt, die Nummer gibt es schon. Wo ist die Kritik, wo ist auch der Haken an der ganzen Sache? Ist der auch schon deutlich geworden?
Na, ich glaube, das schwingt mit. Das reicht ja, wenn wir uns alle selber fragen. Da wird jetzt gesagt, das ist die Nummer, da kannst du dich in Zukunft auch dran wenden. Und ich glaube, das ist erstmal ein bisschen verwirrend, wenn gesagt wird, da sind dann Leute, die dich ärztlich beraten. Ich glaube, da könnten vielleicht einige Patienten und Patientinnen denken, ist das jetzt ein Serviceangebot oder ist das vielleicht ein trojanisches Pferd? Soll damit vielleicht der traditionelle Arzt, die Ärztin in der Fläche auch ersetzt werden? Das hat die KV natürlich zurückgewiesen. Thomas Maurer war heute Morgen auch bei dem Termin. Er ist der Vorsitzende des Hausärzteverbands in Schleswig-Holstein und er hat selber eine Praxis in Nordfriesland.
Es wird zwar immer wieder so dargestellt, als sei ein guter Teil der Patienten quasi überflüssig im Rahmen des Arztbesuches. Wenn ich aber in mein Wartezimmer gehe und sage, bitte alle aufstehen, die überflüssigerweise angekommen sind, dann steht keiner auf. Die Patienten haben alle ein Problem. Sie haben vielleicht ein Problem, was wir als Ärzte im Nachhinein als weniger gravierend ansehen. Aber der Patient hat zunächst mal das Problem und da braucht er ärztliche Hilfe.
Also Thomas Maurer sagt, gerade im ländlichen Gebiet kann das wirklich auch eine Hilfe sein mit dieser neuen Nummer.
Also man darf gespannt sein über die Rufnummer 116 117. Soll man zukünftig rund um die Uhr bundesweit einen Arzttermin bekommen und auch eine kleine Einschätzung. Das waren Informationen von Johannes Kulms aus Kiel. Vielen Dank. Die Klimaproblematik war eines der wichtigsten Themen in diesem Jahr. Das Spannungsfeld zwischen großer Politik auf der einen und dem zivilgesellschaftlichen Engagement auf der anderen Seite wurde immer wieder deutlich. Vor allem junge Menschen setzen sich dafür ein, dass mehr getan wird. Jakob Meyer fasst die wichtigsten Ereignisse aus 2019 zusammen.
Millionen junge Menschen in aller Welt gehen in diesem Jahr auf die Straße, um Druck zu machen auf die Politik. Ihre Forderung: tut endlich mehr gegen den Klimawandel. Wenn ihr nicht handelt, muss unsere Generation das ausbaden. Auch in Deutschland bleiben viele Schülerinnen und Schüler freitags dem Unterricht fern, um zu demonstrieren. Damit hat Greta Thunberg in Schweden angefangen. Sie ist zur Symbolfigur der Bewegung geworden. Beim UN-Sondergipfel im September hält sie den Politikern an der Macht vor:
How dare you?
Wie könnt ihr es wagen? Ihr habt meine Träume und meine Kindheit gestohlen mit euren leeren Worten. Menschen leiden, Menschen sterben. Hört endlich auf die Wissenschaft, sagt Greta Thunberg. Die warnt seit Jahrzehnten vor den Folgen des Klimawandels. Viele Voraussagen sind mittlerweile eingetroffen. Manchmal kam es schlimmer als erwartet. Und auch jüngste Untersuchungen geben Anlass zur Sorge. Der Sonderbericht des Weltklimarats vom August stellt fest, über der Landoberfläche ist die Temperatur seit der vorindustriellen Zeit fast doppelt so stark angestiegen wie im globalen Durchschnitt. Die Folgen: mehr Wüsten und Extremwetter, weniger Ernährungssicherheit. Im September der Sonderbericht zu Ozeanen und Eis- und Schneevorkommen. Demnach steigen die Meeresspiegel in diesem Jahrhundert um 60 cm bis zu 1,10 m, wenn der Ausstoß klimaschädlicher Gase weitergeht. Schmilzt das Eis der Gletscher und an den Polen weiter, dann werden riesige Küstengebiete mit 1 Milliarde Bewohner überschwemmt. Wir haben das Ausmaß des Klimawandels unterschätzt, sagt Johann Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Vor 20 Jahren ging der Weltklimarat davon aus, dass Risiken mit katastrophalen Folgen wie eine Destabilisierung des grönländischen Eisschildes nur drohen bei einer Erderwärmung von 5 bis 6 Grad. Heute meint die Wissenschaft, dass das Risiko für solche großflächigen Unregelmäßigkeiten schon bei 2 bis 3 Grad erreicht ist. Warnungen aus den Instituten, Druck von der Straße, die Politik reagiert. Die Europawahl Ende Mai wird zur Klimawahl und die neue Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, macht das Thema zu ihrem Hauptanliegen.
Europa mit seiner Innovationskraft kann weltweit auch das Vorbild werden beim Kampf gegen den Klimawandel.
Mitte Dezember legt die EU-Kommission den Entwurf für einen Green Deal vor. Investitionen in Höhe von rund 100 Milliarden Euro, um die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Also nicht mehr Treibhausgase auszustoßen, als durch Aufforstung oder CO2-Speicherung eingespart werden. Dafür will von der Leyen der EU ehrgeizigere Ziele verordnen. Statt wie bisher geplant 40% weniger CO2-Emissionen bis 2030, jetzt mindestens 50% weniger im Vergleich zu 1990. Die Staats- und Regierungschefs bekräftigen das Ziel der Klimaneutralität beim EU-Gipfel. Nicht nur Brüssel, auch Berlin bewegt sich in Sachen Klimaschutz. Erst der Kohlekompromiss. Bis spätestens 2038 will die Bundesregierung aus der Stromgewinnung aus Braun- und Steinkohle aussteigen, die derzeit noch rund 40% ausmacht. Viel zu spät, sagen Umweltverbände. Dann das Klimapaket, das schnüren Union und SPD unter großen Mühen. Es soll Benzin und Diesel, Heizöl und Erdgas langsam teurer machen und dafür Bahnfahren billiger. Die zuständigen Bundesministerien müssen nachweisen, dass sie im Verkehr, bei Landwirtschaft und Gebäuden die Vorgaben einhalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigt die Maßnahmen in der Generaldebatte im Bundestag.
Wenn ein Land wie Deutschland 1% der Weltbevölkerung stellt und 2% der CO2-Emissionen verursacht und über die besten Technologien verfügt, wer, wenn nicht wir, soll denn zeigen, dass es geht, dass man dem Klimawandel etwas entgegensetzen kann, meine Damen und Herren? Das ist doch die Aufgabe.
US-Präsident Donald Trump macht Anfang November endgültig klar, dass seine Regierung nichts gegen den Klimawandel tun will. Er leitet offiziell den Ausstieg aus der Klimavereinbarung von Paris ein, die er schrecklich, teuer und einseitig nennt.
I announced the withdrawal of the United States from the horrible, costly, one-sided Paris Climate Accord.
Nach dem Rückzug der USA richten sich die Hoffnungen beim Weltklimagipfel in Madrid Anfang Dezember auf andere Industriestaaten. In Madrid wird sehr deutlich, dass der schwerfällige UN-Verhandlungsprozess die Forderungen von Millionen Menschen, schnell zu handeln, nicht erfüllen kann. Und das, obwohl noch nie bei einer solchen Konferenz so viele junge Frauen und Männer auf dem Podium saßen.
Über das Klimajahr 2019 berichtete Jakob Meyer.
Adventskalender. Klimaideen für den Alltag.
Mein Name ist Desiree Röpnack. Ich bin 39 Jahre alt und habe 2 Kinder. Und eine Kleinigkeit, die ich fürs Klima tue, ist, dass ich darauf achte, dass wir unsere Anziehsachen nicht sofort neu kaufen, sondern dass wir das, was kaputt geht, reparieren. Und zum Glück habe ich die Möglichkeit, das auch selber zu tun, weil ich eine Nähmaschine habe und ein bisschen weiß, wie es geht. Und gerade heute Morgen habe ich erst die neu gekauften Handschuhe meines Sohnes repariert, die gleich nach dem Kauf kaputt gegangen sind. oder nach der Schwangerschaft habe ich mein Lieblingsumstandskleid versucht irgendwie zu retten für mich. Ich habe das Oberteil des Kleides abgeschnitten und mir einen wunderschönen Rock daraus genäht, den ich jetzt total gerne trage. Aber wenn ich ihn jetzt gerade so in die Hand nehme, sehe ich, dass er tatsächlich auch schon wieder ein kleines Löchlein hat, was ich dann wohl von Hand flicken muss.
Kleine Ideen zum Klimaschutz. Das war unser Adventskalender, aufgenommen von Frauke Reier. Wir bleiben beim Thema hier bei Umwelt und Verbraucher. Wir sind beunruhigt und wollen keine Zeit mehr verlieren. Wir machen Deutschland klimaneutral, schnell, wirksam und fair. So heißt es zum Start der Kampagne German Zero, einem Zusammenschluss von Aktivisten und Wissenschaftlern, die sich gerade eben erstmals in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Der Kollege Philipp Banse hat sich das angesehen. Hier ist sein Bericht.
Ja, dieses Bündnis Klima, dieses Klimabündnis German Zero ist aktiv geworden, nachdem die Bundesregierung ihr Klimapaket vorgestellt hatte. Und die Wissenschaftler und Umweltschützer sagten damals gleich, das wird nie und nimmer reichen, um am Ende des Jahrhunderts bei 1,5 Grad Erderwärmung zu bleiben im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Und der ehemalige Bahnmanager Heinrich Strößenreuther, der ja schon viele Gesetzesinitiativen erfolgreich per Bürgerbescheid durchgeboxt hat, hierzulande der gründete German Zero und legte dann heute erstmals der Öffentlichkeit einen Plan vor, wie Deutschland das 1,5-Grad-Ziel erreichen kann. Und dieser Plan, der soll dann im kommenden Jahr zu einem Gesetzentwurf ausformuliert werden, wie er sagt.
Dieses Gesetz beinhaltet drei Elemente. Das erste Element, das Staatsziel Klimaschutz, das dafür sorgt, dass in Deutschland nie wieder Gesetze erlassen werden können, die zu mehr CO2-Emissionen führen. Ein CO2-Steuergesetz, das dafür sorgt, dass klimaschädliches Verhalten teurer wird und klimafreundliches Verhalten billiger wird. Und ein Maßnahmengesetz, das alles beschleunigt, was beschleunigt werden muss, Ausbau des ÖPNVs, Solar auf die Dächer, Sanierung der Wohnungen und Gebäude in unseren Städten.
Ziel dieses Gesetzes ist es unter anderem, dass Deutschland schon 2035 klimaneutral wird, also möglichst kein CO2 mehr ausstößt, und das CO2, was trotzdem noch ausgestoßen wird, das soll woanders auf der Welt wieder aus der Atmosphäre rausgefangen werden, unter anderem dadurch, dass zum Beispiel Bäume gepflanzt werden. Denn laut UN-Klimarat, so Strößenreuther, dürfe Deutschland eigentlich schon ab 2023, also schon in den nächsten 3 Jahren, kein CO2 mehr ausstoßen. Und wie dieses ehrgeizige Ziel erreicht werden kann, beschreibt der heute vorgelegte 1,5 Grad Klimaschutzplan.
Wir fordern mindestens 50 Euro für die Tonne CO2 als Mindestpreis, Start 2020. Wenn man also 21 erst anfängt, 10 Euro mehr sind wir bei 60, 22 bei 70 und 23 bei 80 und 24 bei 90. 10 Euro mehr pro Jahr.
Als zweite Maßnahme fordert die Initiative German Zero einen radikalen Abbau von Subventionen.
Den Abbau von ungefähr 57 Milliarden Euro klimaschädlichen Subventionen. Subventionen, die heute das Klimaschädigen billiger machen, und eigentlich müsste es ja andersrum sein. Beide Maßnahmen zielen darauf ab, dass klimafreundliches Verhalten billiger wird und klimaschädliches Verhalten teurer wird.
Diese Maßnahmen werden ergänzt durch Maßnahmen in eigentlich allen Bereichen des Lebens, von der Industrie über Wohnen und Landwirtschaft. Und German Zero macht keinen Hehl daraus, dass all das sehr viel Geld kosten wird, was es aber auch schon heute kostet, weil CO2 ja schon heute Schäden anrichtet, wie zum Beispiel Unwetterschäden, die ja von der Allgemeinheit beglichen werden. Dieses Geld müsste auf die Verursacher umgelegt werden. Wie das sozialverträglich gemacht werden kann, das soll im nächsten Jahr geklärt werden, wenn eben aus dem Plan ein Gesetz formuliert wird.
Wir wollen für eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag und im Deutschen Bundesrat sorgen, um dieses 1,5-Grad-Gesetz entscheiden zu lassen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Und um dieses sehr ehrgeizige Ziel zu erreichen, verfolgt German Zero eine sehr ausgefeilte Strategie. Die wird pro Jahr ungefähr 6 Millionen Euro kosten, die per Spenden eingesammelt werden sollen. Alles ist auf die Bundestagswahl 2021 ausgerichtet, denn die erste Legislaturperiode des neuen Bundestags sei die einzige und letzte Chance, sagt Strößenreuther. Und diese Chance müsse genutzt werden.
Nutzen heißt, nächstes Jahr die Wahlprogrammschreiberei zu beeinflussen, die Parteien bei dem Programm, wie sie sich bewerben wollen, bei der Wählergunst. Im Jahr darauf wollen wir die Kandidatenaufstellung beeinflussen, die Wahl der Kandidaten, wer kommt in den Bundestag, wer wird das Mandat haben, um über die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder zu entscheiden. um letztendlich dann 2022 die Entscheidung zu treffen.
Und mit diesen Worten zurück nach Köln.
German Zero, eine neue Kampagne zum Klimaschutz, stellte sich gerade eben in Berlin vor. Philipp Banse berichtete. Vielen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Eine Eintrittskarte fürs Theater oder für die Oper kann teuer sein. Ärgerlich, wenn die Vorstellung verschoben wird oder ganz ausfällt. Welche Rechte hat man dann? Wie ist der Einlass beim Zu-spät-Kommen geregelt? Und darf der Mantel mit in den Theatersaal? Fragen, die Margret Bielenberg im Verbrauchertipp beantwortet.
Wer sich lange auf einen Theaterabend gefreut hat und nun feststellt, dass die Vorstellung ausfällt und verschoben wird, wird nicht nur enttäuscht sein, sondern sich auch fragen, ob das Eintrittsgeld erstattet wird oder ob man sich mit einem Gutschein zufrieden geben muss. Für Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg ist das rechtlich eindeutig.
Also wenn eine Veranstaltung verlegt wird, für die ich ein Ticket habe, dann bekomme ich das Geld zurück. Ich muss mich da nicht mit einem Gutschein zufrieden geben. Ich kann natürlich, wenn ein anderer Termin angeboten wird, den kann ich annehmen, muss ich aber nicht.
Freut man sich auf seinen Lieblingsdarsteller und der ist plötzlich erkrankt und die Rolle wird von einem anderen Schauspieler übernommen, kann das Theater gegebenenfalls kulant sein und dem Besucher eine folgende Vorstellung anbieten. Verpflichtet dazu ist es nicht. Wer sein Ticket online beim Theater kauft und namentlich registriert ist, hat Vorteile gegenüber einem sogenannten Anonymkauf, den man an der Vorverkaufskasse tätigt. Denn häufig informieren Theater ihre Kunden vorab, wenn es beispielsweise zu Änderungen der Besetzung oder zum Vorstellungsausfall kommt. Ein Online-Ticket kann weitere Vorteile haben, zum Beispiel wenn man den Ausdruck, der als Theaterkarte gilt, zu Hause vergessen hat, aber auf seinem Handy den Kauf nachweisen kann.
Grundsätzlich müssen Sie die Karte vorzeigen. Wenn Sie sie nicht haben, kommen Sie eigentlich nicht rein. Also insofern sollte man wirklich darauf achten, dass man sie mitbringt. Wenn man natürlich sie noch online hat und nur nicht ausgedruckt hat, dann wird sich sicherlich die Möglichkeit finden, dass mal jemand auf das Handy guckt.
Wer zu spät zur Vorstellung kommt, muss sich nach den Einlassbedingungen des jeweiligen Theaters richten. Und die können sehr unterschiedlich sein. Lutz Bestgen vom Deutschen Schauspielhaus Hamburg erläutert.
Also generell ist der Einlass und der Späteinlass mit der Regie abgesprochen für jede Produktion. In der Regel gibt es einen Späteinlass bei all unseren Produktionen. Es gibt bestimmte Situationen, wo das unmöglich ist, weil der Einlass sozusagen durchs Bühnenbild stattfinden würde. Dann geht es nicht bei kleineren Spielstätten. Aber im großen Haus haben wir immer einen Späteinlass. Wann der genau liegt, bestimmt die Regie.
Stellt sich nun die Frage, was alles hinein darf in den Theatersaal. Im Deutschen Schauspielhaus Hamburg beispielsweise dürfen Speisen und Getränke nicht hinein, auch wenn sie in der Pause vor Ort gekauft wurden. Anders sieht es bei Mänteln oder Jacken aus.
Viele Häuser schlagen den Garderobenpreis auf den Kartenpreis auf und nehmen dann die Garderoben kostenlos an bzw. fordern ihr Publikum auf, abzugeben. Das ist bei uns nicht so. Es ist völlig freiwillig, die Garderobe abzugeben und kostenpflichtig. Bei Gepäck ist das ein bisschen anders, würde im Saal stören oder wäre eine Stolpergefahr. Das nehmen wir kostenlos an allen Garderoben.
Fotografieren ist aus urheberrechtlichen Gründen während der Vorstellungen nicht erlaubt. Außerdem, jedes Theater behält sich vor, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen, sagt Lutz Bestgen.
Beim Hausrecht geht es in erster Linie um Störungen der Vorstellung. Wir üben das Hausrecht aus, wenn eine Vorstellung vorsätzlich gestört wird, wenn ein Gast auffällig ist, andere Gäste belästigt oder die Vorstellung tatsächlich unterbricht durch Zwischenrufe oder durch unangenehmes Erscheinen. Da können wir tatsächlich sagen, dieser Gast wird der Vorstellung verwiesen.
Was ist zu beachten beim Theater- oder Opernbesuch? Das war unser Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Jan Tengeler am Mikrofon. Nach den Nachrichten erwartet Sie Martin Zagatta mit den Informationen am Mittag. Auf Wiederhören.